Guten Morgen allzeit. Wenn ich auf diesen Knopf drücke, weiß ich immer, ich bin zu Hause. So. Das ist eine der wenigen Kanzeln, die man so hochkriegen kann. So. Seid ihr alle wach? Das war schön eben, ja? Das hätte man noch länger. Ja, da hätte ich mich ein bisschen vorwarnen müssen, dass ich dann, ja, das kam jetzt, genau. Ja, es ist okay. Es ist okay. Ich kann damit umgehen. Aber Sie sind jetzt alle wach. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Tafel Schokolade. Und die musst du jetzt teilen. Und die hast du schon geteilt. So, jetzt möchte ich mal wissen, wer von euch sagt, ich nehme das hier? Und wer von euch sagt, ich nehme das hier? Also bitte Finger hoch, wer nimmt das hier? Okay? Und wer nimmt das hier? Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt alle Finger wirklich hochgegangen sind. Ja, genau. Das finde ich jetzt ein lösungsorientierter Ansatz. Es wurde hier vorne gesagt, ich nehme beides. Genau. Ja, es ist, glaube ich, gut, dass ich mal zur Predigt vorbeigekommen bin. Als eine Mutter ihren kleinen Jungen mal diesen Tafel Schokolade gab, übrigens Schokolade, einzigartig, aber von besonders guter Qualität, ja, bestand sie darauf, dass er diese Tafel Schokolade mit seinem gut ein Jahr jüngeren Bruder teilen sollte. Dann hat er sich das angeguckt, schweren Herzens, hat er die Tafel durchgebrochen, hat sie kurz miteinander verglichen, hat noch leicht nachgeholfen und gab seinem jüngeren Bruder die etwas kleinere Hälfte. Ganz behutsam erinnerte seine Mutter ihm daran, dass man beim Teilen immer dem anderen die bessere Hälfte gibt. Habt ihr das verstanden? Ja. Worauf er seinem Bruder die beide Teile in die Hand drückte und meinte, dann soll er teilen. Ein sehr reicher Mann wollte angesichts seines nahen Todes seinen großen Besitz unter seine beiden Söhne aufteilen, da er aber damit rechnete, dass jede von beiden darauf achten würde, dass er den anderen übervorteilen würde, machte er beim Notar folgendes Testament. Die im Einzelnen aufgeführte Besitztümer soll mein ältester Sohn nach seinem Dafürhalten in zwei Teile teilen. Mein jüngster Sohn aber soll davon zuerst die Hälfte wählen, die er bekommen möchte. So hoffe ich, gerecht geteilt zu haben. Viele wollen Gerechtigkeit. Und merkwürdigerweise verlangt alle Welt Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit von anderen. Für sich selbst werden Ausnahmeregelungen gesucht. Wenn ein anderer Unrecht handelt, dann wissen wir das sofort. Und können das sehr gut formulieren. Aber über die eigenen Anteile sind wir manchmal etwas schweigsam, bis still. In Sachen Gerechtigkeit fühlen wir uns super schnell als Experten. Und wir reden kräftig mit. Selbst schon Kinder bringen die Eltern moralisch unter Druck, wenn sie meinen, dass ein Geschwisterkind mehr bekommt. Und schimpfen, das ist aber ungerecht. Ein bisschen müssen wir auch zugeben, dass unser Empfinden möglicherweise subjektiv gefärbt ist. Ich habe gemerkt, ich stehe da drüber. Dass die deutsche Fußballmannschaft 1974 Weltmeister gegen Holland geworden ist. Holland hat anfangs 1-0 geführt. Es wurde 2-1. Da war so ein Fußballspieler Bernd Hülsenbein. Der hat sich schon sehr leicht hingelegt im Elfmeterraum. Also diese Sache ist nach wie vor schade. Jede Partei fühlt sich sehr schnell moralisch ins Recht. Nehmen wir einen Ehestreit. Jeder Partner meckert in sich hinein und fühlt die erlittene Ungerechtigkeit. Man fühlt sich selbst zuallererst im Recht. Recht ist manchmal das, was mir passt oder gefällt. Das ist manchmal Recht. Also wird um Recht gestritten. Anwälte und Gerichte suchen die Gerechtigkeit und oft bleibt am Schluss die etwas ernüchternde Erfahrung, Recht haben oder Recht bekommen, sind manchmal zwei total völlig unterschiedliche Dinge. Und das Ganze zeigt uns aber auch, dass wir ein Gespür für Gerechtigkeit in uns haben. Wir sehen uns danach und doch wissen wir nicht genau, wie wir dies herstellen sollen. Wir meinen, es war gut, aber wir machen es manchmal nicht so gut. Dennoch, Regeln und Gesetze müssen sein, um zumindest Chaos und Willkür einzudämmen. Und wenn wir vor Gerichtsgebäude stehen, dann sehen wir oft so eine Dame mit verbundenen Augen und einem Schwert und einer Waage in der Hand. Das ist die sogenannte Justitia, ja? Die Frau Gerechtigkeit, eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, die mit ihren drei Merkmalen etwas über unsere Gerechtigkeitssuche aussagt, wie ich meine. Die Waage in der linken Hand bedeutet, dass das Recht ausgewogen wird, dass für und wider eine Klage wird abgewogen. Die Augenbinde bedeutet, ohne Ansehen der Person. Und das Schwert in der rechten Hand bedeutet die Strafe für ungerechtes Handeln. Und der Alltag zeigt, die Justitia kann zwar Chaos und Unrecht eindämmen, aber jetzt nicht immer so perfekt die Gerechtigkeit aufrichten und einen warmen, dauerhaften Frieden stiften. Und genau dieses Verständnis von Gerechtigkeit wurde im Mittelalter in der Theologie gelehrt. Und Luther sagte einmal von sich, das war jetzt, diese Worte Gerecht und Gerechtigkeit wirkten auf mein Gewissen wie ein Blitz. Hörte ich sie, so entsetzte ich mich. Wenn Gott gerecht ist, muss er auch strafen. Doch Gott sei gedankt, schreibt er dann, als ich einmal in diesem Turm und meine Studierstube über diese Worte, der Gerechte lebt aus dem Glauben und die Gerechtigkeit Gottes nachsann, dachte ich bald, wenn wir als Gerechte aus dem Glauben leben sollen und wenn die Gerechtigkeit, die jedem gilt, der glaubt, zum Heil gereichen soll, so wird sie nicht unser Verdienst, sondern die Barmherzigkeit Gottes sein. Und dann sagte er, so wurde mein Geist aufgerichtet. Luther entdeckte eine andere, eine bessere Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt und uns geschenkt wird. Und Luther beschreibt diesen Sachverhalt immer wieder als tröstlich, vom Herzen frohmachend, Befreiung aus der Angst vor der Hölle. Das war so sein Turmerlebnis. Und dieser Vers, Jesaja 42, da heißt es ja, am Ende, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das ist eine von vier Liedern über den Knecht Gottes im Buch Jesaja. Und sie weisen auf den großen Hoffnungsträger, auf Messias an, hin, den Gott senden wird. Aber wie das so ist bei dem Messias, er ist ganz anders. Er ist ganz anders, als man erwarten würde. Dieser Messias, er hat keinen lauten Auftritt. Er ist auf einem Esel in Jerusalem eingezogen und hat falsche Hoffnung enttäuscht. Schon da spürte man, sein Reich entspricht nicht dieser Welt, aber Gott wird sein Friedensreich noch aufrichten. Siehe, dein König kommt zu dir, heißt es in Sacharja. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Dieser bricht nicht einfach den Stab über Menschen, wo es im Leben nicht gelingt. Und er übersieht nicht das kleinste Detail in deinem Leben. Er schaut wohlwollend auf dich. Er ist treu und er ist stark und er ist durchsetzungsfähig. Jesus suchte während seines irdischen Lebens keine Ehre vor vielen Menschen. Er ging zu den Kranken, zu den Blinden. Er ging zu denen, die Sehnsucht nach Frieden mit Gott haben. Er ging zu den Zöllnern und Sündern. Und so hat er im Stillen den glimmenden Docht des Glaubens wieder aufleuchten lassen. Und er hat das geknickte Rohr wieder aufgerichtet. Und viele haben es nicht mitbekommen. Gottes Knecht bringt uns das Recht. Und das muss uns klar sein, weil es in der Bibel steht. Mit diesen Worten lässt Gott uns in seine Karten gucken. Gott lässt uns in seine Karte gucken. Er sagt, was er tut. Und dann tut er und dann wird er tun, was er sagt. Und das ist bedeutungsvoll für Advent. Es bedeutet auch Recht nicht ohne Opfer Jesu. Wie wichtig muss unser Recht sein, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat? Ich hoffe, das ist für uns nach wie vor etwas Besonderes und keine Selbstverständlichkeit. Das Wertvollste gibst du her. Es gibt ja eine der beliebtesten Adventslieder, gedichtet von Paul Gerhardt. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Es gibt wieder, womit wir uns Christen in der Adventszeit beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit dem Kommen Jesus und seinem Wiederkommen, worauf alle Christen warten. Und wie heißt es dann im apostolischen Glaubensbekenntnis von dem gegenwärtigen Jesus, wenn es um das Recht geht? Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Richten. Von welchem Recht sprechen wir überhaupt? Wir alle haben ein Rechtsempfinden, nachdem wir urteilen, ob etwas gerecht ist oder nicht. Wir bekennen das Recht des Gesetzes, wie es in Deutschland gibt. Also wir sagen, dass, weiß ich was, dass Dieben, Verbrecher, Mördern dem Prozess gemacht werden soll. Da gibt es keine Diskussion, oder? Sagt man, das ist in Ordnung. Aber nun kommt Jesus nicht, um uns vor irdische Gerichte, vor ungerechte Urteile zu bewahren. Er kommt, um uns vor seinem himmlischen Vater Recht zu schaffen. Er kommt, weil Gott selbst will, dass wir gerecht sind. Und da dürfen wir jetzt nicht nach unserem Gerechtigkeitsempfinden urteilen, sondern müssen uns an das halten, was die Bibel lehrt. Und so schreibt der Apostel im 2. Korintherbrief, da sagt Paulus, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, haben wir das? Von keiner Sünde wusste, vor uns zur Sünde gemacht. Das heißt, es wurde alles auf ihm gepackt, damit wir in ihm die Gerechtigkeit wurden, die vor Gott gilt. Der Knecht Gottes, Jesus Christus, schafft uns im Auftrag Gottes Recht, indem er sich selbst zur Sünde und Ungerechtigkeit machen lässt. Und das ist eine harte Nummer. Stell dir mal vor, da ist irgendetwas, davor ekelst du dich furchtbar. Plötzlich bist du mittendrin. Jesus hasste die Sünde. Und plötzlich kriegst du für all das, was in die Hose gegangen ist, kriegst du die Schuld. Und bezahlst du. Und dann gibt es dieses andere Lied. Das genieße ich schon immer am Heiligen Abend hier im Gottesdienst. Das Lied, was wir da singen. Stille Nacht, heilige Nacht. Das wird jetzt, in einigen Wochen wird das wieder millionenfach auf diesem Planeten gesungen. Und wie heißt es dann in der zweiten Strophe? Ich werde das jetzt nicht singen, keine Angst. Hirten erst kundgemacht durch den Engel, Halleluja, tönt es laut von fern und nah, Christ der Retter ist da. Retter, das ist ein starkes Wort. Von Rettung reden wir, wenn es um Tod und Leben geht. Dann reden wir von Rettung. Und nicht jede Lebenshilfe verdient die Bezeichnung Rettung. Woraus rettet Jesus? Paulus schreibt an die Christen in Thessaloniki, dass man überall von ihnen erzählt. Da sagt er, wie ihr euch bekehrt habt von den Göttern zu dienen dem wahren und lebendigen Gott, den er erweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Und das ist mehr als der gelbe Engel von ADAC. Und Jesus selbst sagt, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Wer das Recht bringt, wer das Evangelium von der Rettung verkündigt, kommt nicht daran vorbei, vom Gericht Gottes zu sprechen. Der das Recht bringt, erhebt den Anspruch, den Weltherr und den Weltrichter zu sein. Jesus hatte in seinem irdischen Leben schon die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Denken wir an das Ereignis von Jesus mit den vier Freunden. Ja, Dach kaputt, lässt ihn runter. Und was sagt er zu dem kranken Mann? Mein Sohn, dir sind deine Sünde vergeben. Nur Jesus hat diese Vollmacht. Als der leidende Menschensohn gibt er sein Leben von uns. Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er wird Recht schaffen. Er wird Recht bringen. Und das hat mit Zukunft zu tun. Recht beinhaltet den doppelten Ausgang der Weltgeschichte. Der das Recht bringt, spricht davon. Dann sagt er, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und all seine Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden für ihn versammelt sein. Es sprengt unser Fassungsvermögen, oder? Aber das wird sein. Und dann heißt es, Matthäus 25, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen, ihr habt mich getränkt, ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, ich bin gefangen gekommen, ihr habt mich befreit. Fassungslos. Fassungslos werden alle Völker dieser Welt für den einen stehen, der das Recht bringt. Wir werden alle dabei sein. Dieser Tag wird kommen. Alle Völker alle Völker der Geschichte, Sumeren, Griechen, Mayas, Chinesen, Deutschen, Holländer, Briten, alle sind sie dabei. Ebenso diejenigen, von denen wir keine Spur haben, dass die überhaupt gibt, sie sind alle da. Und sie umringen den Thron Gottes. Und auf einmal wird Bewegung kommen in diese unübersehbare Schar. Der Volkerhirte wird sie in zwei Gruppen trennen, unabhängig von Bildung, Herkunft, Rasse oder Leistung, zur Rechten oder zur Linken. Hier ist so ein Versuch aus dem 13. Jahrhundert. Sind nicht so die sympathischen Bilder, aber dass man sagt, da ist die Teilung, die stattfinden wird. Und er wird sie voneinander scheiden, Matthäus 25, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und sie werden hineingehen, diese zur Strafe, aber die anderen in das ewige Leben. Und wenn wir in das ewige Leben bei Gott hineingehen, dann werden wir fassungslos seinen Willkommensgruß hören. Kommet her, ihr Gesegnete meines Vaters. Und dann hat er ein Geschenk bereit. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Der, der das Recht bringt, kennt uns und kennt die Seinen. Und das gehört zu Liebe Jesu, dass Jesus im Voraus die volle Wahrheit sagt. Er schummelt nicht. Und wenn dieses Geschehen an Klarheit nicht reicht, ich habe 2013 diese Folie schon mal gezeigt, also wer ihn kennt, kann den Moment weghören, wo es mir darum geht zu sagen, das ist der biblische Weg von den Leuten im Glauben. Wenn sie sterben, ist die Seele im Paradies. Und dann kommt die Wiederkunft Jesu, die Auferstehung der Gläubigen, die Entrückung, und dann werden wir unsere himmlische Gestalt annehmen. Aber vom Anfang an, die Bibel redet von einer Kluft. Und dann gibt es die Menschen ohne den Glauben. Und wenn sie sterben, sind sie im Aufenthaltsort der Toten. Und dann wird es die Auferstehung der Ungläubigen geben und dann eben auch das Urteil Gottes. Das ist schon klar, oder? Und es gibt zwischen dieser Kluft kein Deal. Du kannst nicht sagen, wenn du jetzt da bist, ich mache noch mal ein bisschen was oder irgendjemand soll für mich noch mal machen, dass ich rüberkomme. Das läuft nicht. Und im Lukas 16, den reichen Mann und der arme Lazarus, die meisten werden es kennen, ja? Redet er von dieser unüberbrückbaren Kluft zwischen der ewigen Gemeinschaft bei Gott und der ewigen Ferne von Gott. Und die Hölle, das ist ja so ein unsympathischer Begriff. Aber die Bibel lehrt uns, die Hölle besteht darin, dass jemand fern von Gott ist und lebt und diese Ferne bewusst erlebt. Und ich meine, das ist die Hölle. Zu denen zu gehören, die nicht bei Gott sein können, weil sie es zu Lebzeiten nicht wollten. Und eins steht fest, in der Hölle wird es keine Atheisten mehr geben, sondern es wird ein Glaubensbekenntnis geben, ein überwältigenden Text in Philipper 2. Da heißt es, vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich und jeder, wie gesagt, es gibt keine Atheisten mehr, und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Gott sehen zu müssen, um sein Irrtum einsehen zu müssen und es nicht mehr ändern zu können, das ist die Hölle. Und das Teuflische an der Hölle ist, sie hat einen Eingang, aber sie hat keinen Ausgang. Der Reiche sieht aus der Entfernung Lazarus in dem Schoß Abrahams. Er kann beide identifizieren. Und er sieht das jetzt, was er nicht wahrhaben will, dass es Gott gibt und dass es spät gibt. Und dann weiß ich, und man hört schon, das denkt, wo bleibt denn die Liebe Gottes? Diese Bemerkung habe ich schon oft hören müssen. Ich meine, Gottes Liebe besteht zum Beispiel schon darin, dass er uns vorher sagt, was kommt. Er sagt, was er tut, und er tut, was er sagt. Er wird Recht bringen. Er informiert uns. Und das Zweite, worin Gottes Liebe besteht, er lässt dich nicht einfach laufen, sondern er ruft dich und mich unser Leben lang immer wieder. Es leuchtet immer wieder auf, dass er für uns da ist. Es lässt ihm keine Ruhe, wenn wir entfernt von ihm leben. Und das ist der dritte, wo er in Gottes Liebe besteht. Er lässt seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben, an deiner und meiner Stelle. Und warum ging Jesus am Kreuz? Weil du und ich Schuld vor Gott hatten und haben. Und eine muss sie bezahlen. Und entweder bezahlt sie in der Ewigkeit ohne Gott oder Jesus bezahlt sie am Kreuz. Und zwei Dinge sind da für mich immer wieder unverständlich. Dass Jesus mich so liebt, dass er für mich bezahlt. Und was ich noch unverständlicher finde, manche sind nicht bereit, das anzunehmen, dass er Recht bringen wird. Und derjenige, der sein Leben ohne Gott leben will, muss auch seine Ewigkeit ohne Gott leben. Gott ist fair. Wer einen ihn sein Leben lang abgelehnt hat, dem wird Gott wird sich ihm nicht eine Ewigkeit lang aufdrängen. Recht sprengt unser Vorstellungsvermögen. Sicher passiert vieles in dieser Welt, wenn wir auch heute wieder Nachrichten hören, da passiert vieles und du verstehst es nicht, oder? Wir verstehen manchmal nicht, wozu wir Menschen auch in der Lage sind. Aber es passiert. 1945 schrieb ein Ausgebombter an seine Verwandte, die an Jesus Christus glaubte, euer Gott hat uns verlassen. Euer Gott, darin liegt doch, der meine kann es nicht sein. Es ist nichts mit diesem Gott. Er hätte, wenn man von ihm etwas halten soll, unser persönliches Schicksal, vielleicht auch das unseres Volkes wenden müssen. Gott, meinen wir, hat oft die Pflicht und die Schuldigkeit von seinem himmlischen Airport Tower, das ganze Leben zu regeln. Das Starten, das Landen, alle Bewegungen hier auf Erden und dass die ohne Gefahr und ohne Probleme ablaufen. Gott als so eine Art Supertechnokrat, der für uns alles regeln soll. Und inmitten der Schreckensmeldungen vor einigen Jahren, wir erinnern uns an diese grausame Flutkatastrophe, die es gab, sagte der damalige Bischof Wolfgang Huber, für mich persönlich hilfreiche Worte. Er sagt, nicht die Allmacht Gottes, sondern die Allmachtsvorstellungen des modernen Menschen werden durch solche Ereignisse in ihre Schränke gewiesen. Gottes Allmacht kann man sich nicht so vorstellen, dass Gott alles Böse und alles Unbegreifliche im Vornherein aus dem Lauf der Dinge herausschneidet. Gottes Allmacht zeigt sich in der Liebe, mit der er sich uns Menschen zuwendet und was wir auch jedes Jahr feiern, damit wir uns auch angesichts der Unbegreiflichkeit an ihn orientieren. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Da passiert etwas in dieser Welt und wir kommen nicht mehr mit. Und da ist es manchmal ein dünner, hauchdünn, und dann fangen wir an, Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Gott, wie kannst du nur? Zu dieser Haltung heißt es im Römerbrief, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ich den Schöpfer vor seinen Geschöpfen verantworten muss? Und ist das nicht so? Manchmal degradieren wir Gott zu einer Vaterfigur, deren erste Priorität ist, es uns Gutes zu tun. Und Jesus als unser Kumpel. Und der Heilige Geist soll die Rolle des Entertainers bei unseren Treffen spielen. Es hat mir bei der Vorbereitung diese Woche, da muss ich an Johannes denken. Wie wird er im Evangelium oft beschrieben? Der Jünger, der am Brust Jesu lag. Also nicht hing, sondern lag. Das ist für uns ein bisschen ein merkwürdiges Bild. Aber man hat sich früher ja auch hingelegt. Es war ein Jünger, den Jesus besonders lieb hatte auch. Und haben wir das im Blick? Das ist eine Begegnung zwischen Jesus und Johannes. Und wer hat die Offenbarung geschrieben? Dieser Johannes. Und dann kam es mir, Johannes, der eine so vertraute Beziehung mit Jesus hatte, begegnet Jesus wieder, als er in der Verbannung auf der Insel Patmos ist. Und dann offenbart sich Jesus ihm. Und da heißt es in Offenbarung 1, Abvers 12, ich habe nur einen kurzen Abschnitt. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und da merken wir, das übersteigt unser Fassungsvermögen. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glanzendem Erz, als glühte sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und das sagt Johannes, der an dem Brust Jesu lag, der so eng mit Jesus war, dann heißt es, als ich ihn sah, da fiel ich zu den Füßen wie tot. Aber dann legte Jesus seine Rechte auf ihn und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Können wir das ein bisschen nachvollziehen? Johannes begegnet seinem Freund Jesus wieder, doch seine Reaktion ist ganz anders, als wir das vorstellen. Er sagt, oh Mensch, super, dich wieder zu sehen. Angesichts der Herrlichkeit und Schönheit, die vom verherrlichten Jesus ausgehen, kann der Mensch Johannes, können du und ich, wir können nur niedersinken, tief betroffen von der Diskrepanz zwischen meiner Dunkelheit und Gottes Licht und Gottes Liebe. Und erst dieses, fürchte dich nicht, lässt Johannes und lässt uns wieder aufstehen. Jemand schrieb mal, warum fallen die Ältesten vor dem Thron auf ihren Knie und werfen ihre Krone vor Gott nieder, während wir beim Beten zwischendurch auf unsere Smartphones die Nachrichten checken. In dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus erkennen wir den heiligen Gott. Und er rettet dadurch, dass er selbst in Jesus Christus das Gericht, das wir verdient hätten, trägt. Er bringt das Recht. Und der Philosoph Horkheimer, wer sich damit auseinanderkennt, ein etwas kritischer Typ, meinte einmal, die Sehnsucht, dass die Wirklichkeit der Welt mit all ihrem Grauen kein Letztes sei, also das, was wir jetzt erleben, nicht das Letzte ist, vereint und verbindet alle Menschen, die sich mit dem Unrecht dieser Welt nicht abfinden wollen und können. Ende Zitat. Und auch Christen bewegt diese Sehnsucht. Aber das Wort Jesu macht unsere Sehnsucht zu Gewissheit. Wenn er wiederkommt, dann wird dem Grauen dieser Welt, es wird ein Ende gemacht. Und keiner wird vor Gottes Thron stehen und sagen, hast du dir das jetzt in Bezug auf mich auch gut überlegt? Er wird Recht bringen und wir werden wissen, es stimmt. Dann wird nur eines leben und regieren, die Liebe Gottes. Wer in den heruntergekommenen Gott, was wir am Weihnachten feiern, Jesus Christus, den erblickt, der sich mit meiner Sünde, ja mit mir, dem Sünde identifiziert. Jesus identifiziert sich mit dir und mir. Und wenn ich das froh im Glaube aufgreife und ergreife, dann kann ich zu Jesus sagen, du bist meine Gerechtigkeit. Und ich bin deine Sünde. Du bist meine Gerechtigkeit. Aber ich bin deine Sünde. Das ist der Blickwechsel, der uns weiterhilft. Advent sagt, es gibt Gewissheit. Ich kann unterwegs sein mit einem festen Boden unter den Füßen. Er wird Recht bringen. Und ich lade euch jetzt ein, auch jetzt in dieser Anbetungszeit vor Gott zu kommen. In dem Bewusstsein für diese riesige Allmacht und Heiligkeit Gottes, den wir gar nicht verstehen können und dass wir auf ihn blicken können und dass es sich freut, wenn wir sein Angesicht suchen. Und es besteht auch in der Möglichkeit, in dieser Lieder zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich vertraue mich dir an. Ich gehöre zu dir. Und wenn du auch das Bedürfnis hast zu sagen, du möchtest, dass nochmal für dich gebetet wird, besteht doch da die Möglichkeit. Jesus, du bist meine Gerechtigkeit und ich bin deine Sünde. Er wird Recht bringen. Amen.